Wir haben vor einigen Wochen hier im Römerbrief Kapitel 6 durchgenommen, die Verse 1 bis 11, und haben eine dreifache Befreiung von der Sünde kennengelernt. Wir sind befreit worden von der Sünde in der Vergangenheit, nämlich von der Strafe der Sünde. Weil die Bibel sagt, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, auf das wir Frieden hätten. Befreiung von der Strafe der Sünde. Jetzt in der Gegenwart, weil wir einen auferstandenen Herrn haben, der uns beim Vater vertritt, werden wir befreit von der Macht der Sünde. Und erst in Zukunft, wenn wir ganz bei ihm sein werden, werden wir auch von der Anwesenheit der Sünde, von der Gegenwart der Sünde hier in unserem Körper befreit sein, wenn wir einen neuen Leib bekommen. Das ist biblische Lehre. Das zieht sich durch die ganze Schrift. Befreiung in drei Stufen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und davon haben die Täuflinge auch heute Morgen Zeugnis abgelegt, dass sie befreit worden sind von der Strafe der Sünde und jetzt in diesem Prozess stehen: Befreiung von der Macht der Sünde. Heute Morgen wollen wir Fortsetzung machen in Römer 6. Und lesen Kapitel 6, Vers 12 und 13. Da schreibt der Apostel Paulus: So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten, und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Ein Ausdruck ist mir aufgefallen bei diesen beiden Versen, nämlich der Ausdruck zur Verfügung stellen. Zur Verfügung stellen. Unser Thema heute Morgen soll lauten: Gott zur Verfügung. Wie kommt es dahin, dass wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen? Da muss zunächst ein erster Schritt geschehen. Erstens, nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Der Apostel hat davon gesprochen, dass wir mit dem Herrn Jesus gestorben und auferstanden sind. Er hing damals dort an diesem furchtbaren Kreuz, an dem schrecklichsten Galgen, der je auf dieser Erde stand. Aber wir hingen mit ihm dort. Denn das war Gottes gerechtes Urteil auch über unser Leben. Tod. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist Tod. Deswegen, wir hingen mit ihm dort am Kreuz. Dann lag Jesus im Grab und er war wirklich tot. Und wir sind mit ihm dort gelegen. Wir sind mit ihm gestorben. Wir lagen auch im Grab in Jerusalem. Und Jesus ist am dritten Tag auferstanden, auferweckt durch die Kraft Gottes. Und wir sind mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Von diesen Tatsachen hat Paulus in den Versen 1 bis 11 geschrieben. Nun fragen wir, aber lieber Paulus, ist es nicht alles ein bisschen theoretisch? Mit gestorben, mit begraben, mit auferstanden. Das hört sich so theoretisch an, ein bisschen intellektuell. Wisst ihr, was Paulus uns darauf antworten würde? Er würde sagen: Weißt du, geistliche Wahrheiten haben immer eine theoretische Seite, deshalb können wir sie auch mit unserem Verstand verstehen, begreifen, erfassen. Watchman Nee hat einmal gesagt, geistige Wahrheiten gehen immer über den Verstand. Geistliche Wahrheiten der Schrift über den Verstand, nie über die Seele oder andere Kanäle. Aber dann haben die Wahrheiten der Bibel auch immer eine praktische Seite, eine ganz praktische, lebensnahe Seite. Und davon lesen wir nun heute in unserem Text. Paulus schreibt: So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Wenn wir das mit dem Kopf verstanden haben, wir sind mit Christus der Sünde gestorben, wir haben mit ihr nichts mehr zu schaffen, dann soll diese Wahrheit quasi ins Herz rutschen und dann aber auch durch das Herz durch in die Glieder, in die Hände, in die Füße, in Mund, in Augen, in Ohren. Hier heißt es, unser Leib soll nicht mehr seinen Lüsten gehorchen. Die Bibel ist realistisch. In unserem Körper wohnen noch Lüste und Gelüste. Und denen sollen wir nicht gehorchen. Wie geht das? Wie schaffen wir das? Schaut, unsere Gesellschaft ist stark von der modernen Psychologie geprägt. Mehr als die meisten von uns ahnen oder wahrhaben wollen. Und die moderne, humanistische Psychologie lehrt, dass die Bedürfnisse und Lüste eines Menschen möglichst schnell befriedigt werden sollten. Sonst gibt's Neurosen. Möglichst schnell befriedigen. Am besten sofort. Es fängt schon im Säuglingsalter an. Kaum gibt so ein Winzling einen Piep von sich, springen die jungen Mütter und wenn's fünfmal in der Nacht wäre, sofort befriedigen. Damit der kleine Pascha kein Trauma kriegt, könnt ihr ein Trauma davon tragen, wenn er einmal nicht gleich geschüttelt und gerüttelt und sonst irgendwie versorgt wird. Im Kindergartenalter und Schulalter, fragt mal die Lehrer, da machen die eine Wanderung, nach 10 Minuten schreien die ersten Kinder, halt mal eine Pause, Durst, halt, Hunger, ich kann nicht mehr und so weiter. Und dem wird dann oft nachgegeben. Sofort Lustbefriedigung, sofort. Sind aus den kleinen Kindern Teenager und Jugendliche geworden, erwachsen die ersten sexuellen Gefühle, dann wird ihnen von Zeitschriften und modernen Medien ans Herz gelegt, möglichst bald ihre ersten sexuellen Erfahrungen zu machen, sonst würden sie verklemmt. So geht es weiter. Bloß nicht warten. Da wird stillschweigend eine Generation herangezüchtet, die nach der Devise lebt, ich will alles und zwar sofort. Das ist die Devise heute. Alles und zwar sofort. Und wenn ich es nicht kriege, dann hole ich es mir. Dann nehme ich es. Auf welchem Weg auch immer. Und deswegen steht bald an jeder Ecke ein Geldautomat. So wie Zigarettenautomaten werden sie bald an jeder Ecke stehen, damit man sofort Geld holen kann und gleich seine Bedürfnisse befriedigen kann. Das ist Leben nach dem Lustprinzip. Merken wir, die Botschaft des Neuen Testaments steht dem Geist dieser Zeit diametral entgegen. Paulus schreibt, wir brauchen nicht mehr nach dem Lustprinzip leben. Er schreibt, Herr, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Lüsten gehorche. Für unser altes Lustprinzip starb nämlich der Herr Jesus am Kreuz. Und er hat uns ein neues Lustprinzip gegeben und das lautet, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ein ganz anderes Lustprinzip. Psalm 37, 4. Bitte, liebe Geschwister, lasst uns wachsam sein. Zuerst im Blick auf uns selbst, aber dann auch im Blick auf die Erziehung unserer Kinder und Enkelkinder. Denn die beste Erziehung funktioniert immer nach der Regel, sei, was die Kinder werden sollen. Tue, was die Kinder tun sollen. Unterlasse, was die Kinder unterlassen sollen. So hat es einmal Heinrich Zeller im letzten Jahrhundert gesagt. Also, wir müssen selbst vorangehen. Wir müssen uns in Zucht nehmen lassen, dass wir nicht nach dem Lustprinzip leben und dann auch achten auf unsere Kinder. So heißt es hier in Vers 12, dass er seinen Lüsten nicht gehorche. Und dann fährt Paulus fort, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Muss man ein Beispiel gebrauchen. Hier vorne ist ein Mikrofon oder sogar zwei. Wenn ich jetzt so ein Mikrofon nehme, das ist neutral. Hier kann das Wort Gottes verkündigt werden, durch dieses Mikrofon, wie heute Morgen. Christus kann verherrlicht werden. Es würde aber auch die übelsten Beschimpfungen übertragen oder gar Lästerungen. Es ist neutral, es gibt das weiter, was da reingeht. Und so ist das auch mit unserem Körper. Unser Körper, der macht das, so wie er gesteuert wird. Unsere Füße können gute Wege gehen, aber auch böse. Unsere Hände können Gott dienen, aber auch dem Teufel. Unsere Lippen können Wahrheit reden, aber auch den letzten Dreck. Nur ein Unterschied ist zum Mikrofon. Das Mikrofon ist passiv. Aber wir können entscheiden, wem wir uns zur Verfügung stellen wollen. Dem Licht oder der Finsternis, Gott oder der Sünde. Haben wir nicht alle der Sünde gedient? Die einen der groben Sünde, der auffälligen Sünde, bis hin in Alkoholismus, Drogen, sexuelle Perversion und was immer gewesen sein mag, die anderen mehr auf feinere Weise, bürgerlichere Weise. Und einige sind unter uns, die dienen immer noch der Sünde, weil es noch keinen Herrschaftswechsel in ihrem Leben gegeben hat, so wie es die Täuflinge bezeugt haben, heute Morgen am See und auch hier in ihren Berichten. Weil Jesus Christus noch nicht der Erlöser und Herr geworden ist in ihrem Leben. Welche Frucht brachte denn das, als wir der Sünde gedient haben? Paulus sagt es in Vers 21 hier in Römer 6. Welche Frucht tatet ihr denn damals, als ihr in der Sünde gelebt habt? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Ich musste nachdenken über dieses Wort gestern. Wie muss ich mich heute schämen über mein früheres Leben ohne Jesus? Du nicht? Kennst du diese Scham nicht? Das ist nämlich ein sicheres Zeichen dafür, dass sich der Heilige Geist noch nicht von deiner Sünde und Verlorenheit überführen konnte. Da darfst du beten, Herr, zeige mir, wie du über meine Sünden denkst. Das hat mir mal ein alter Bruder in Berlin geraten, der hat gesagt, bete so, Herr, zeige mir, wie du über meine Sünden denkst. Dieses Gebet wird er ganz gewiss erhören, verlass dich drauf. Aber jetzt kommt das Eigenartige. Über die Sünden der Nachfolge der letzten 15,5 Jahre, in denen ich dem Herrn gehören darf, muss ich mich heute noch mehr schämen. Dass ich es fertiggebracht habe und immer wieder fertig bringe, meinen geliebten Herrn so zu betrüben. Das kostet manchmal Tränen. Geht es euch auch so? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, das ist die Frucht der Sünde. Und das gehört zu einem gesunden Christenleben. Nicht so jetzt eine falsche Halleluja-Frömmigkeit, ich bin bekehrt, mit Sünde habe ich gar nichts mehr zu tun, mein altes Leben ist vorbei und so weiter. Nein, Paulus schreibt, Dinge, deren ihr euch jetzt, heute noch schämt. Und das gehört zu einem gesunden Christenleben. Dass wir uns bis an unser Lebensende schämen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, was wir fertiggebracht haben und sogar noch in der Nachfolge fertigbringen. Aber ihr lieben Geschwister, ich weiß, hier sind wir an einem gefährlichen Punkt. Der Teufel möchte uns nämlich zu gerne einreden, es hat doch keinen Sinn, es funktioniert doch nicht, du wirst ja doch nicht besser. Jetzt bist du schon 2 Jahre gläubig oder 5 Jahre oder 10 oder 20 oder noch mehr. Und wenn du zurückschaust, was hat sich denn verändert in deinem Leben? Es bleibt doch alles im selben. Wollen wir uns nicht entmutigen lassen, sondern im Gegenteil dem Bösen, dem Feind, 2 Dinge entgegenhalten. Zum einen, es bleibt wahr. Wir sind errettet. Wir sind erlöst und erkauft. Gott hat uns angenommen. Wir sind seine geliebten Kinder. Und wir sind in seinen Augen auch heute Morgen, so wie wir hier sitzen, heilig und gerecht und passend gemacht, sagt das Neue Testament. Wir haben eine wunderbare Stellung in Christus vor Gott. Eine Stellung, nämlich heilig und gerecht. Gott sieht uns auch jetzt durch Jesus, durch seinen geliebten Sohn. Und er sieht uns nicht, so wie wir früher waren. Das ist eine Wahrheit, an der wir festhalten wollen. Und zum anderen, Christus ist nicht nur unser Heil, unsere Rettung, er ist auch unsere Heiligung. Er wohnt in uns und der Heilige Geist gestaltet uns um in das Bild Jesu Christi. Er verändert uns in einem lebenslangen Prozess. Und da dürfen wir nicht ungeduldig werden, auch nicht mit uns selbst. Wir sind eben so geprägt, dass wir alles wollen und zwar sofort. Wir wollen auch sofort ganz heilige Christen sein und alle Fehler auf einen Schlag abgelegt haben. Und das wird eben nicht der Fall sein. Und manchmal lässt uns der Herr vielleicht sogar manche Dinge stehen in unserem Leben, dass wir nicht hochmütig werden. Auch wenn ich es nicht registriere, was bei mir sich verändert, wenn ich es selber gar nicht sehe, es ist gut, sonst werde ich hochmütig. Aber andere werden es registrieren. Und das ist viel wichtiger, wenn es unser Ehepartner merkt, dass wir uns verändern im Leben mit Jesus. Wenn es unsere Schwiegermütter merken, es gibt ja Schwiegermütter und schwierige Mütter, ja, und ich weiß nicht, was du für eine hast, aber wenn die es merkt, dass da was sich verändert, und wenn es die Mitschüler merken und die Arbeitskollegen und die Geschwister in der Gemeinde, das ist wichtig. Du selber brauchst dir gar nicht immer den Puls fühlen, ob du heute schon wieder ein Grad frömmer geworden bist. Das ist gar nicht gut. Kennt ihr das Beispiel von dem Mann, der zum Evangelisten kam? Er war kein Christ. Er kam zum Evangelisten und sagte, du hast doch gesagt, der Emil, der hätte sich bekehrt, da neulich bei eurer Evangelisation. Ja und? Ja, der hat seine Frau verschlagen. Aber wie? Grün und blau hat er die verschlagen. Da fragte der Evangelist zurück, ja, wie hat er sie verschlagen? Wie denn? Ja, wie? Ja, mit welchem Gegenstand? Ja, mit keinem Gegenstand, mit der Hand. Halleluja, hat der Evangelist gesagt. Früher hat er sie immer mit dem Knüppel verdroschen. Also er hat schon Fortschritte gemacht. Es waren schon Fortschritte. Aber es ist noch nicht so, dass es schon ganz überwunden ist, was da in uns steckt. Also wollen wir dankbar sein, auch für kleine Fortschritte, für kleine Veränderungen, wollen wir nicht die Geduld verlieren, nicht mit uns selbst. Der Herr arbeitet an uns, organisch, wie an der Frucht, die wächst auch nicht über Nacht, sondern die braucht ihre Zeit. Wir haben gesagt, nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Das ist eine negative Stoßrichtung, nicht mehr der Sünde. Aber wenn ich den ganzen Tag von morgens bis abends nur darauf ausgerichtet wäre, keine Sünde mehr zu begehen, wenn ich immer nur vor mir hätte, ich darf nicht mehr sündigen, ich will nicht mehr sündigen, wäre das eine biblische Heiligung? Nein, niemals. Das wäre ein großer Krampf. Es muss nämlich eine zweite, eine positive Stoßrichtung hinzukommen. Nicht mehr der Sünde zur Verfügung, sondern Gott zur Verfügung. In diese Richtung muss es gehen. Gott zur Verfügung. Würde das einer jungen Braut genügen, wenn ihr Bräutigam ihr immer versichern würde, hör mal, ich interessiere mich für keine andere Frau. Ich habe mit keiner anderen eine Beziehung. Ich liebe keine andere. Wenn er ihr nie sagen würde, aber dich liebe ich, mit dir allein will ich mein Leben leben, würde das der Braut genügen? Ich glaube nicht. Und darum schreibt hier der Apostel Paulus, wir sollen uns nicht nur von der Sünde fernhalten, ist die eine Seite der Medaille, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung und eure Glieder. Zuerst will Gott uns, unser Herz. Das heißt mal in den Sprüchen, gib mir, mein Sohn, dein Herz und auch meine Tochter. Gib mir dein Herz. Zuerst will Gott uns haben, unsere ungeteilte Liebe und dann unsere Glieder. Gott zur Verfügung. Das heißt zuerst einmal, dass wir Zeit nur für ihn allein haben. Dass wir wirklich in seine Nähe kommen. Dass wir an sein Herz kommen. Dass wir nicht nur von ihm wollen immer, sondern dass wir ihn wollen. Das nennt die Bibel Anbetung. Anbetung ist das freie Liebesgespräch mit Gott, seinem Herzen Freude bereiten, wirklich Zeit mit ihm verbringen, weil er mir als Person kostbar ist. Gott will nicht zuerst unsere frommen Aktivitäten. Er will nicht zuerst unseren Dienst, er will uns. Darum schreibt Paulus, stellt euch selbst erst einmal Gott zur Verfügung. Gott sucht Anbeter, wahre Anbeter, Menschen, die am Morgen eines Tages zuerst Gottes Angesicht suchen, bevor sie an die Arbeit gehen. Menschen, die ihn anbeten beim Brotbrechen und in der Gemeinde. Wie steht's da bei uns? Haben wir uns wirklich selbst Gott zur Verfügung gestellt? Ist uns das ein Anliegen, dass er zuerst uns hat, unsere ungeteilte Liebe und Aufmerksamkeit? Zuerst stellt euch selbst Gott zur Verfügung, schreibt Paulus, und dann eure Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Dann dürfen wir dem Herrn ganz praktisch dienen, ganz praktisch. Wir dürfen sagen, Herr, hier hast du meine Hände, du hast sie geschaffen und sie sollen nicht mehr dem Teufel dienen. Sie sollen dir dienen, dir gehören. Hände, die in der Fürbitte gefaltet werden, Hände, die sich zum Geben öffnen, Hände, die in praktischer Hilfe am Nächsten dienen wollen. Wir dürfen sagen, Herr, meine Füße, sie sollen dir gehören, im Gehen unter dein Wort, im Besuchen von alten und kranken Menschen, im missionarischen Gehen zu den Verlorenen dieser Welt. Wir dürfen sagen, Herr, meine Augen, sie sollen dir geweiht sein. Lass uns wie Hiob einen Bund mit den Augen schließen, dass sie dem Herrn gehören, im Sehen der Not, im Lesen seines Wortes, im helfenden und mutmachenden Blick, der aufrichtet. Lass uns auch unsere Ohren Gott weihen und sagen, Herr, sie sollen dir gehören im Hören auf dein Wort, aber auch im Anhören fremder Nöte. Und auch unser Mund, er soll nicht der Sünde dienen, sondern dem Herrn geweiht sein, im Weitergeben seines Wortes, im helfenden Gespräch, im werbenden Zeugnis, in der Warnung vor der Sünde. So hat es Heiko Grimmer, mein ehemaliger Lehrer, einmal ausgedrückt. Seht, so konkret und praktisch ist Gottes Wort. Das ist nicht theoretisch, das ist nicht irgendwie so eine intellektuelle Vorlesung, die uns Paulus hier hält. Ganz konkret sagt er, dass wir nicht mehr der Sünde dienen, sondern uns Gott zur Verfügung stellen sollen. Er führt das dann später in Kapitel 12 weiter aus und sagt, dass wir unsere Leiber, hier den ganzen Kerl, Gott zu einem vernünftigen, ihm wohlgefälligen Opfer geben sollen. Das nennt die Bibel Gottesdienst. Das, was wir jetzt hier haben, nennt die Bibel eine Versammlung, eine Zusammenkunft der Gläubigen. Aber das ist Gottesdienst, dem Herrn sich weihen und ihm dienen mit dem ganzen Leben. Bevor ich mit einem Beispiel schließe, muss ich noch einen Gedanken loswerden. Es könnte jemand sagen, Wilfried, du hast heute Morgen so schwarz-weiß gemalt, entweder der Sünde dienen oder Gott dienen. Schwarz-weiß. Entweder oder. Sünde oder Gott. Gibt's denn da nichts dazwischen? Es gibt doch in dieser Welt eine Menge Dinge, die neutral sind. Ich kann mich doch als gläubige Krankenschwester dafür einsetzen, dass meine Patienten bessere Bedingungen bekommen auf der Station. Wäre das nicht gut? Oder doch? Oder als Elektroniker ein besseres Elektroniklehrbuch schreiben. Wäre das kein Segen? Vielleicht. Oder, dass ich mich politisch engagiere, dass die Militärdiktatur in Chile endlich aufhört oder irgendwo anders in der dritten Welt. Wäre das kein erstrebenswertes Ziel für mich als Christ? Da kann ich nur in Kürze meine persönliche Meinung wiedergeben. Diese Dinge können wir tun. Sie sind ganz gewiss keine Sünde. Dafür können wir uns einsetzen. Aber ich meine persönlich, wir Christen sollten unseren Beruf nicht nur mittelmäßig, sondern gut ausüben. Das verlangt der Herr von uns. Solange er nicht gegen Gottes Ordnungen verstößt, sollten wir unseren Beruf wirklich vorbildlich ausüben als Christen. Denn mit unserer Arbeit können wir Gott ehren. Ganz gleich, was es ist, ob es hochbezahlt ist oder ob es gar nicht bezahlt ist, wie der wichtige Dienst einer Hausfrau. Mit unserer Arbeit können wir Gott ehren. Aber mit unserer Arbeit verdienen wir auch unseren Lebensunterhalt und haben Mittel, um Bedürftige zu unterstützen. Das sind eigentlich die beiden Dinge, die die Bibel über die Arbeit von Christen sagt. Und alles, was darüber hinausgeht, möchte ich persönlich, spreche jetzt nur von mir, nicht in Ehre und Karriere investieren, sondern in das Reich Gottes, in die Dinge, die noch in Ewigkeit bleiben werden. Wisst ihr, Weltverbesserung hat in der Bibel eigentlich keine Verheißung. Die Bibel sagt ganz deutlich, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Weltverbesserung, das sollen andere probieren, wenn sie meinen, sie können diese Welt verbessern. Sie können helfen. Und vielleicht auch mir, wir können vielleicht auch hier und da helfen, wo wir es mit einem Zeugnis der christlichen Nächstenliebe verbinden können. Warum nicht? Das ist gut. Aber alles Rumdoktern an dieser vergehenden Welt ist letztlich mal ganz deutlich gesagt nur Leichnamspflege. Diese Welt, das ist in Gottes Augen ein Leichnam. Die vergeht. Die ist schon tot. Da kommt nichts mehr raus. Das ist Leichnamspflege. Du kannst es machen. Es ist nicht unbedingt Sünde. Aber es bringt auch keine direkte Frucht für die Ewigkeit. Unser Leben ist so kurz. So kurz. Und deswegen würde ich mir gut überlegen, für wen oder für was ich mich zur Verfügung stelle. Das ist die Frage heute Morgen. Wem wollen wir uns zur Verfügung stellen? Der Sünde? Auf keinen Fall. Diesen neutralen Dingen, die vielleicht eine gewisse Berechtigung haben, aber letztlich für die Ewigkeit nichts bringen, das muss jeder von uns selber entscheiden. Oder dem Herrn ganz, dass wir unseren Beruf tun, vorbildlich, aber darüber hinaus alle unsere Zeit und Kraft dafür einsetzen, das Reich Gottes zu bauen in dieser Welt, dass Menschen errettet werden für Zeit und Ewigkeit, Gemeinde Jesu Christi gebaut wird. Ich kenne kein lohnenderes Ziel, ich kenne kein größeres Ziel. Und das wünsche ich auch unseren 5 Täuflingen im unterschiedlichen Alter und Geschlecht und Gesundheitszustand und Berufen und Begabungen und Familienstand. Ich wünsche euch das, dass ihr sagt, ja, ich bin heute getauft worden und ich will damit zum Ausdruck bringen, Gott zur Verfügung, in einer heiligen Einseitigkeit, Gott zur Verfügung. Folgen wir doch diesem Leitwort hier in Römer 6. Stellt euch selbst Gott zur Verfügung und eure Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. So werden wir nämlich heilig und gebräuchlich für den Herrn und unser Leben wird viel Frucht bringen für die Ewigkeit. Lasst mich schließen mit einem Beispiel. Ich weiß sehr wohl, dass ich es vor einigen Jahren hier schon einmal erzählt habe. Ich pflege mir die Dinge aufzuschreiben und zu merken, wenn das jetzt jemand bekannt vorkommt, er mag es noch einmal hören. Aber ich muss es heute Morgen sagen, weil ich kein besseres Beispiel kenne, wenn wir davon sprechen, Gott zur Verfügung. In der Bethler Anstalt Sarepta, Bethel bei Bielefeld, lebte ein verkrüppelter Patient, der nicht laufen, nicht sitzen, nicht liegen und nicht stehen konnte. Er musste von Gurten gehalten werden. Er saß in so einem Haltegurt. Eines Tages, aber er war gläubig, er hatte den Herrn Jesus lieb. Und eines Tages sagte er zu seinem Pfleger, ich möchte so gerne meinem Herrn dienen. Und ich kann nichts machen, weil ich gelähmt bin. Ich kann nichts geben, weil ich arm bin. Ich kann nicht reden, weil ich unbegabt bin. Ich habe mir etwas anderes überlegt. Ich will meinen guten und gesunden Pfleger einem anderen Patienten abgeben. Und dafür soll man mir einen Trinker, einen Alkoholiker schicken aus der Kolonie Wilhelmsdorf. Wenn der mein Elend sieht, dann wird er vielleicht zur Besinnung kommen. Das soll mein Dienst sein. Man wollte ihm das ausreden. Man hat gesagt, du brauchst fachkundige Pflege. Aber er hat sich's nicht ausreden lassen. Man musste ihm seinen Willen tun. Und dann kam dieser Alkoholiker und hat ihn betreut. Und oft hörte man das Jammern und Winseln des Kranken. Und dann hat er diesen wehrlosen Krüppel noch geschlagen in seinem Suff. Aber einige Jahre später war die Beerdigung dieses Krüppels und der frühere Trinker stand weinend an seinem Grab und bekannte, dass ihn die gleichbleibende Liebe und Güte dieses Mannes überwunden und auf den Weg der Nachfolge Christi gebracht hatte. Als ich das gelesen habe damals, hat mich das so bewegt, dass ich auf die Knie gegangen bin und gesagt habe, Herr, ich bin jung und gesund. Ich habe gesunde Hände und Beine und ich kann reden und ich kann etwas tun für dich. Mein Leben soll dir gehören. Und da habe ich den Entschluss in einer tieferen Weise getroffen. Gott zur Verfügung. Nicht mehr der Sünde, auch nicht irgendwelchen Mitteldingen, sondern Gott zur Verfügung. In einer heiligen Einseitigkeit. Lass uns über dem was wir gehört haben, noch einmal miteinander aufstehen und vor den Herrn kommen. Herr Jesus Christus, du menschgewordener Gott, jetzt haben wir dich vor Augen, weil du bist der, der in dieser Weise gelebt hat. Du warst nie für die Sünde da. Du hast keinen Augenblick lang der Sünde gedient. Du warst ganz dem Vater geweiht und dieser verlorenen Welt, die du erlösen wolltest. Danke, Herr Jesus, dass wir in dir das allerbeste Vorbild haben, auch in den Aposteln, in vielen Gläubigen der Jahrhunderte, die sich dir so zur Verfügung gestellt haben. Und heute Morgen stellst du uns die Frage, wem wir uns zur Verfügung stellen wollen, der Sünde oder irgendwelchen Mitteldingen oder dir. Und wenn das der Herzensentschluss der Täuflinge sein könnte und vielleicht auch weiterer Geschwister hier unter uns, dass wir neu sagen, Herr, dir zur Verfügung, je länger, je mehr. Lass uns doch nicht betrogen werden, dass wir denken, dann würden wir zu kurz kommen. Der Teufel will uns das einreden, dass wir dann etwas verlieren würden, dass uns dann Dinge entgehen. Es ist im Gegenteil so, dann gewinnen wir das Leben. Denn du hast gesagt, wer sein Leben verlieren wird um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und so bitte ich dich, dass wir uns heute Morgen, jetzt in dieser Stunde, dir ganz neu weihen und zur Verfügung stellen, mit unserem ganzen Leib. Amen.